Willkommen! Diese Episode stammt aus dem Podcast Not Just Coding, der ursprünglich von Novatec produziert wurde. Seit Novatec Teil von CGI ist, gehört der Podcast nun auch zu uns. Die Inhalte bleiben unverändert. Ehrlich, praxisnah und relevant. Viel Spaß beim Hören!
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Not Just Coding. Ich bin Paolo, einer der Hosts dieses Podcasts, und in diesem Podcast sprechen wir mit ganz vielen verschiedenen Experten und Expertinnen aus der IT, aber auch aus vielen anderen Bereichen und Branchen. Und dabei möchten wir möglichst viel über ganz viele verschiedene Technologien und Fachgebiete, aber auch natürlich über Herausforderungen und auch Lösungen im Bereich der Digitalisierung erfahren. Dieses Mal habe ich mich mit Matthias Häusler unterhalten. Matthias hat eine ganze Reihe an Tätigkeiten und Rollen, nämlich ist er Chief Technologist bei Novatec, Speaker auf verschiedenen Konferenzen, Trainer, Berater und sogar Hochschuldozent. Das alles oder hauptsächlich kümmert sich und beschäftigt sich Matthias in diesen Rollen mit den Themen Container, Kubernetes und Cloud. Entsprechend haben wir, also Matthias und ich, uns dieses Mal über Container unterhalten, also was ein Container zum Beispiel ist oder beziehungsweise was Container sind und welche Vorteile sie zum Beispiel bieten. Das ganze Gespräch war sehr, sehr angenehm und teilweise auch echt witzig. Und was sehr, sehr cool ist, ist, dass Matthias das ganze Thema wahrscheinlich auch aufgrund seiner Tätigkeiten als Trainer, Speaker oder auch als Hochschuldozent sehr, sehr anschaulich und leicht verständlich erklärt hat. Und bevor es jetzt aber gleich dann in die Folge geht, möchte ich euch noch ganz kurz mitgeben, dass ihr diesen Podcast, insbesondere wenn er euch natürlich gefällt, gerne folgen könnt, aber auch gerne auf Social Media irgendwie teilen könnt, an Freunde, Bekannte, wie auch immer. Das Ganze würde uns nämlich natürlich sehr, sehr freuen, zum einen, aber zum anderen würde es uns natürlich auch gerade jetzt am Anfang sehr helfen. Gut, dann würde ich jetzt aber auch sagen, viel Spaß bei der Folge. Nochmal schön, dass du da bist, Matthias.
Dankeschön.
Wir wollen uns ja heute einfach allgemein über das Thema Container unterhalten, weil du ja sehr, sehr erfahren in dem Bereich bist. Große Experte. Hast vorhin erst erzählt, dass du nächste Woche sogar schon wieder eine Schulung in dem Bereich gibst. Unter anderem hältst du nächste Woche auch eine Keynote? Bist du Keynote-Speaker nächste Woche?
Nein, nächste Woche gebe ich nur eine Schulung.
Okay. Okay. Da habe ich da irgendwas Falsches irgendwie eingespeichert. Aber du bist unter anderem auch Keynote-Speaker auf diversen Konferenzen. Und Speaker.
Lass mich. Das Key ist noch ein mittelfristiges Ziel, aber Speaker können wir es auf jeden Fall schon mal nennen.
Okay. Ich nehme dich auf jeden Fall schon als Keynote-Speaker wahr.
Ja.
Ja, so würde ich es beschreiben.
Yoda würde jetzt da sagen, es ist die Zukunft, die du siehst.
Sehr gut, sehr cool. In diesem Sinne, im Sinne von Yoda,
ja,
steigen wir mal in das Thema Container ein. Und da habe ich einfach mal so eine ganz grundlegende Frage an dich. Und zwar, was ist denn überhaupt ein Container? Ein Container natürlich im Rahmen der Softwareentwicklung.
Ja, ich meine, mir hat es gefallen, wie du die Frage neu formuliert hast, weil man ja schon bereits an dem Begriff merkt, Container dürfte wahrscheinlich so ziemlich jeder schon mal gehört haben, ob sie nun in der IT sind oder eben nicht. Und in der Regel ist es auch so, dass wenn wir oder ich Grundlagentraining zu dem Thema Container gebe, fange ich auch an, das Thema Container aus einer Nicht-IT-Sicht zu erklären. Und dann auf die IT-Sicht zu quasi das Mapping oder die versuchen die Parallelen zu ziehen. Und das würde wahrscheinlich auch in dem Fall so machen und sagen, Container kommt ja quasi wie aus dem englischen Wort contain, das heißt, es ist irgendetwas, was etwas enthält. Und wenn wir an die Container denken, wo wahrscheinlich jeder Mensch in erster Instanz denken wird, sind es wahrscheinlich solche Schiffs- oder Transportcontainer.
Ja, absolut.
Und die sieht man überall. Und wenn man sich mal überlegt, wo man die so überall sieht, dann sind es meistens auf irgendwelchen Transportvehikeln. Also in, hauptsächlich wahrscheinlich die großen Containerschiffe, das sieht man es am öftesten. Das kommt auch deswegen, weil es immer irgendwelche Unglücke gibt und das, die dadurch unrühmlicherweise in die Nachrichten kommen. Aber man sieht es ja auch auf Trucks, man sieht es ja auf Zügen und so weiter. Und schon allein von dem kann man sich einen relativ entscheidenden Aspekt ableiten, dass diese Container sehr universell einsetzbar sind. Das heißt quasi, sie haben nach außen, und da verwende ich jetzt quasi schon ein bisschen Welt aus der IT-Bereich, so eine Schnittstelle, eine Schnittstelle, die bei allen Containern gleich ist, quasi ein Packmaß sozusagen.
Okay.
Dass jeder Zug oder jeder Truck oder jedes Schiff da vorgefertigte Mechanismen hat, wie sie die Container hin und her transportieren, laden, beladen und entladen kann. Und das ist eine Parallele eben auch, was für die IT wichtig ist, zum sagen, ja, was versuchen wir in der IT oft zum erreichen? Und eins der entscheidenden Dinge ist quasi zum sagen, ich hätte gern was sich an unterschiedlichen Orten gleich verhält, ja, oder gleich behandeln lässt. Also wenn wir Software entwickeln, dann ist es ja von uns auch ein Ziel zum sagen, das funktioniert nicht nur hier auf einem Rechner so, sondern das funktioniert irgendwo, wenn es mal produktiv von einem Kunden oder von einem Consumer läuft, quasi exakt identisch. Und die Idee ist natürlich nicht neu. Und das ist eben schon in unterschiedlichen Technologien oder Ansätzen versucht worden zum Erreichen, zum sagen, ja, wie kriege ich ein exaktes Replikat von irgendeiner Komponente her? Entweder aus Trennung von geografischen Aspekten oder aus Trennung von Entwicklung verschiedenen Stages oder Produktion oder aber auch zum Punkt von Skalierung. Ich hätte gar nicht nur eine Instanz, sondern drei oder fünf oder wie auch immer.
Und auch vielleicht, weil so viele verschiedene Software-Technologien und so weiter auch gibt, spielt das auch eine Rolle da?
Ich würde es vielleicht ein bisschen schärfen und sagen, es gibt quasi nicht nur ein Computersystem, es gibt nicht nur ein Betriebssystem, es gibt wirklich unterschiedliche, sag ich mal, Plattformen, auf denen was laufen kann. In der Regel, wenn man dann irgendwas implementiert, dann schreibt man es quasi zugeschnitten auf diese Plattform. Und wenn es da Unterschiede gibt, macht natürlich dann wieder schwer, die Sachen irgendwie portabel zu halten.
Ja.
Und Container versuchen genau an der Schnittstelle da reinzugehen und sagen, ich definiere jetzt eine universelle Abgrenzung.
Mhm.
Darauf kann ich jeglichen Container laufen lassen. Genau, ich meine, wenn ich jetzt bei einem Schiff gehe, dann sagt ja, das Schiff, den blauen Container kann ich und den roten aber nicht.
Ja.
Sondern die wissen, die sind genau so lang, so breit, die dürfen so und so schwer sein, dann kann ich den tragen und verwenden und von A nach B transportieren. Das ist so der eine Aspekt der Container-Sache. Der andere ist auch, was den Inhalt angeht. Ich meine, weder ein Schiff, noch ein Truck, noch ein Zug wird wissen, was in dem Container drin ist. Das entscheidet derjenige, der den für den Zeitpunkt mietet oder verwendet. Aber die können da, ob die da ein Auto reintun oder irgendwelche Möbel transportieren oder sonst irgendwas, das hat dem Transportmechanismus vollkommen egal zum Sein.
Mhm.
Und genauso ist es bei den Software-Containern auch. Und da kommen wir vielleicht eher auf die Frage, was du vorhin gestellt hast, dass es eben sehr viele unterschiedliche Komponenten gibt und unterschiedliche Software-Artefakte. Und die haben zwar schon irgendwo Ähnlichkeiten, aber viele haben dann trotzdem gewisse Eigenheiten, wie sie dann anders funktionieren oder anders zu behandeln sind wie andere. Und deswegen brauche ich natürlich auch für unterschiedliche Arten von Software immer sehr unterschiedliche Arten von Fachexpertise. Wie installiere ich die? Wie konfiguriere ich die? Wie starte ich die? Wie stoppe ich die? Und so weiter. Und deswegen auch die Idee von Containern, dass ich dort sage, also was von Software-Containern, dass ich sagen kann, ich kann dort jegliche Art von Software, also proprietäre Software dort innen reinpacken und außen aber diese Container-Verpackung drumrum setzen, dass die sich überall gleich verhalten.
Okay.
Und dass ich dann einfach sagen kann, ich lerne eine, API oder eine
Schnittstelle.
Nicht nur eine Schnittstelle, sondern auch so ein Set an Kommandos.
Okay. Wie
starte, stoppe in das Richtung, in die Richtung, die dann für alle Container gleich gilt. Dass ich sagen kann, okay, wenn ich die Containersprache kann, dann kann ich beliebig alle Container starten und stoppen.
Das heißt, im Prinzip hat man dann da eine universelle Sprache für unterschiedliche oder verschiedene Software.
Exakt. Also genau in die Richtung geht's. Um hergehen zu können und sagen, ich vereinheitliche das Konzept und pack die in Kisten, oder nicht in physische Kisten, aber halt in virtuelle Formate, wo ich dann kein sage ich mal, Domänenexperte für die jeweilige Software sein muss oder Fachexperte, sondern ich auch Leuten, die in einem Betrieb von Software arbeiten, gar nicht unbedingt sagen, okay, du musst jetzt der Oracle oder der Datenbank oder Messaging Broker oder was weiß ich was Spezialist sein, sondern es reicht völlig aus, so diese Container-API zu können, und dann kriegt man da dazu natürlich unterschiedliche Properties oder Konfigurationen für die jeweiligen Inhalte, aber man muss nicht die Inhalte Schicht für Schicht irgendwo installieren und konfigurieren. Das ist dort, wo in der Regel die Fehler passieren, wenn man versucht, was gleich zu machen, sondern ich kriege die quasi wie aus so einer Fertigungslinie bei so einem Auto. Die werden immer gleich gebaut, gleich verpackt und können dann auch gleich verwendet werden. Und dadurch erziele ich halt eine Vereinheitlichung und habe nach außen, das ist quasi so die Quintessenz von dem, was wir bisher gesprochen haben, ich habe nach außen eine homogene Schnittstelle und innen aber einen komplett heterogenen Inhalt.
Okay, ja. Verstanden. Und das heißt im Endeffekt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ist ein Container? Einfach hergeleitet, sage ich mal, jetzt von den Containern, die man halt so kennt, vom Transportwesen.
Ja.
Ist es im Prinzip auch so eine Art, ich nenne es auch mal jetzt Kiste, wie du es vorhin genannt hast, ja. Also eine Art Hülle für beliebige Softwarekomponenten, die mir es eben ermöglicht, diese Softwarekomponenten zu transportieren.
Ja.
Also zum Beispiel von jetzt einer Entwicklungsumgebung zu einer produktiven Umgebung, in der die Software dann aktiv zum Beispiel von Nutzern verwendet wird, und mir dann eben aufgrund dieser Hülle oder diese Hülle gibt mir dann die Möglichkeit, durch eine bestimmte Sprache dann eben, durch diese, ich nenne es jetzt mal durch die Containersprache, auch die Softwarekomponenten, die sich in dieser Hülle befinden, in der entsprechenden Umgebung anzusprechen, zu starten und auch so ein bisschen zu verwalten. Kann man so sagen?
Genau. Und auch dieser Transportaspekt ist natürlich was in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Sag ich mal, in der Zeit vor der Cloud oder vor dem Internet, wo noch ziemlich viel Softwareentwicklung lokal betrieben worden ist, gab es diese Notwendigkeit von der Verteilung und diesem Verschippen. Und dieses Ship kommt da auch immer wieder als in dem Sprachgebrauch vor. Hat sie natürlich deutlich verstärkt. Ich schreibe jetzt Software, die kann überall auf verschiedenen Instanzen auf der Welt laufen. Und da habe ich natürlich genau das Szenario, wie bereite ich was eine Plattform auf der einen Seite aus Provider-Sicht vor, die möglichst viel Software dort betreiben können will. Umgekehrt aus Entwicklersicht, wie paketiere ich eine Software, dass ich sie relativ easy überall betreiben kann? Und da reiht sich eben quasi die Containertechnologie dort als Schnittstelle ein. Und deswegen ist rein von der Idee oder von der Konzeption hat jetzt Cloud-Technologie sehr wenig mit Containertechnologie zu tun. Okay. Aber die Entwicklung dahin hat natürlich beide sehr stark miteinander verbunden und das eine das andere sehr stark beflügelt.
Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, warum benutze ich jetzt Container? Mhm. Warum verwendet man die jetzt in der Softwareentwicklung? Dann wäre wahrscheinlich die naheliegendste Antwort jetzt erstmal der Transport. Ne? Aber da gibt es bestimmt auch noch andere Aspekte, nehme ich mal an, weil ich ja eben diese Flexibilität gewinne. Was gibt es denn da noch für andere Aspekte, die
Das leitet sich natürlich dadurch ab. Der Transport ist das eine. Durch das, dass ich das vereinheitlicht habe und standardisiert habe, ist es natürlich auch für Leute deutlich einfacher, die dann zum Bedienen und zum Verwenden. Also ich kann die relativ schnell mir besorgen. Das ist vielleicht noch ein Aspekt, was man in dem Transport Aspekt noch ein bisschen beleuchten sollte. Über die Cloud und das Internet habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich erschaffe mir zentrale Repositories, quasi wie so ein Marketplace, wo jeder, der Software providen möchte, dort seine Container ablegen kann. Das heißt, ich habe dann eine zentrale Instanz und dort gibt es sämtliche Programmiersprachen, Datenbanken, Messaging-Systeme, wie auch immer. Und jeder kann darauf zugreifen und ich kann mir einfach meinen Blueprint holen. Der Transport, haben wir ja schon gesagt, ist dann relativ schnell und kann die dann lokal oder je nachdem, wo ich sie betreiben möchte, in verschiedenen Formen von Konfiguration betreiben, weil ich eben die Container-Infrastruktur schon habe. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Container an sich sehr leichtgewichtig sind. Das heißt, die enthalten relativ wenig quasi als Transporthülle. Also da ist kein großer Overhead da zu der zusätzlichen Software, die es enthält. Das heißt, wenn ein bisschen kommt die Entwicklung aus dem Kontext von, oder kann man im Kontext sein von virtuellen Maschinen. Also grundsätzlich, wenn ich sage, ich habe keine virtuellen Maschinen oder keine Container, dann habe ich physische Rechner. Da habe ich meine Hardware, da habe ich mein Betriebssystem drauf, dann meine Software und dann können User drauf zugreifen. Wenn ich das versuche zum Reproduzieren, dauert das natürlich ziemlich lange. Und das ist ein manueller Prozess, wo jemand hingehen muss und exakt die gleichen Schritte immer wieder wiederholen muss.
Wie meinst du, wenn du versuchst, das zu reproduzieren? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem Rechner was entwickelst und das dann aber woanders laufen lassen möchtest, dann, um das zu reproduzieren, das wäre ein relativ aufwendiger Prozess, oder?
Das wäre ein Aspekt. Oder wenn ich eben, wenn ich nicht nur nicht für mich alleine arbeite, sondern ich ein Entwicklungsteam, dann hätte ich auch gern, dass die auf gleicher Basis anfangen, dass die nicht in unterschiedliche Richtungen entwickeln und sagen, okay, ich möchte jetzt alles gleiche hinstellen, dann muss jeder das gleiche Setup einhalten. Und wie oft passiert es, dass alle das Readme genau gleich lesen? Nie.
Oder dass der Rechner gleich geupdatet ist, genau. Oder was auch immer, ne? Das ist ja.
Oder natürlich auch in einem produktiven Betrieb von Anwendungen. Also ich sage, ich hätte gerne Redundanzfälle, dass ich einen Server habe und ich habe den gleichen als Backup-Server. Dann muss ich den trotzdem manuell genau gleich aufsetzen und das kostet mir natürlich Zeit. Was da eine relativ richtungsweisende Entwicklung waren die virtuellen Maschinen, mit denen quasi einfach gesagt hat, okay, wie der Name schon sagt, ich baue mir einen virtuellen Rechner oder einen virtuellen Server, das ist aber keine physische Instanz, sondern das ist quasi was Logisches, das ist Betriebssystem und die Anwendungen enthält und ich davon mehrere parallel auf einer Hardware betreiben kann. Aber sie verhalten sich für komplett eigene Rechner. Die haben natürlich in diese Richtung von der Verteilung und der Reproduzierbarkeit schon einen extremen Fortschritt gebracht. Die waren aber noch relativ schwerfällig, weil sie eben den ganzen Betriebssystem-Stack mitgebracht haben. Also meine extremen Beispiele, sage ich mir jetzt nur ein Setup von einem Notepad, dann ist mein Notepad relativ leichtgewichtig. Muss ich aber jedes Mal das Windows drunter verpacken, aber natürlich ein riesen Overhead.
Ein Notepad was, sozusagen.
Genau, einen großen Notepad. So funktioniert es in der Regel nicht. In der Regel sind die Anwendungen dann schon größer, aber trotzdem, das Problem ist damit ja klar. Und das ist bei Containern dahingehend anders. Die setzen grundsätzlich oder von der ursprünglichen Entwicklung her auf die Linux-Technologie auf und virtualisieren da nicht quasi den kompletten Operating System Stack, sondern innerhalb des Betriebssystems. Also quasi und technisch laufen dort die Prozesse genau gleich, als würden sie ohne Container laufen. Aber es gibt unter Linux verschiedene, sagen wir mal, Kapselungsmöglichkeiten, wo ich die dann quasi so trennen kann, dass innerhalb des Containers die Anwendung das Gefühl hat, sie läuft in einer komplett isolierten Umgebung. Das heißt, sie kann keine anderen Container und auch nicht das Host Operating System sehen. Die Container können sich auch nicht gegenseitig sehen oder ich kann auch von dem Host Operating System nicht zwingend in den Container reinschauen. Das heißt, die sind da relativ sauber getrennt.
Warum macht man das?
Gut, die Isolation genau aus den vorher gesagten Punkten. Ich will eine Abstraktionssicht, eine Kapselung, eine Paketierung, wie man es immer noch nennen mag, machen. Security-Aspekte, ich meine, das gerade aus Sicht von Cloud-Providern kann ich natürlich eine sehr gute Utilization von meiner Hardware erreichen, wenn ich sage, da laufen unterschiedliche Komponenten auf dem gleichen Blech sozusagen und ich kann das dadurch optimal auslasten, aber die wissen gar nichts voneinander. Das heißt, ein Gegenbeispiel wäre, ein Kunde kommt her und sagt, ich brauche den einen dedizierten Rechner und der läuft dann und idelt potenziell, weil die Anwendung überhaupt nicht verwendet wird. Aus Sicht des Providers ist es wahrscheinlich finanziell egal, weil der Kunde zahlt es ja. Aus Sicht von einem, sagen wir mal, grünen Fußabdruck ist natürlich katastrophal. Und so ist es definitiv möglich, die Ressourcen viel effizienter zu nutzen.
Okay.
Und genau, um auf den Punkt zurückzukommen, das bringt den Vorteil, dass die Container nahezu betriebssystemnative Startup-Geschwindigkeiten haben. Das heißt, ob ich jetzt eine Anwendung so starte oder in einem Container starte, habe ich einen minimalen Overhead. Aber ich habe eben den Vorteil, ich habe die standardisierte API, ich kann sie in dieses Format bringen, ich kann sie leicht austauschen und so weiter. Das, was ich eben so mit einer Standalone-Anwendung genau nicht habe.
Okay, ja. Das heißt, also zusammengefasst, wenn man jetzt nochmal darauf eingeht, warum man jetzt Container verwendet, und dann wären die Antworten einerseits natürlich die Transportbarkeit.
Mhm.
Also ich kann den Container in verschiedene Umgebungen transportieren und entsprechend auch die beinhaltende Softwarekomponente. Das ist zum einen. Dann habe ich eben diese Homogenität, was die, nenn's mal, was die Maschine angeht.
Mhm.
Also der Container ist immer gleich, und entsprechend ist auch die Software darin, oder die Software darin hat sozusagen immer die gleichen Voraussetzungen.
Ja.
Das ist jetzt nicht so wie bei Rechnern, dass der eine Rechner von der einen Person halt XYZ Updates hat und der andere ABC, und dann habe ich schon Probleme, weil das Operating System ein bisschen anders geupdatet ist, sondern bei Containern habe ich eben die Möglichkeit oder den Vorteil, dass es schön einheitlich ist und entsprechend auch die Software gleich läuft, ne? Also ich habe die gleichen Grundvoraussetzungen, einerseits wahrscheinlich für den Betrieb, andererseits aber auch für die Entwicklung, ne?
Genau.
Und dann eben, was auch noch ein Aspekt ist, ist die Effizienz. Also Container sind deutlich leichtgewichtiger. Das heißt, sie sind deutlich effizienter als jetzt zum Beispiel eine Virtual Machine oder eben ein Rechner. Und wahrscheinlich habe ich auch gewisse Security-Vorteile, oder? Weil ich halt...
Ja, also sagen wir so, was den Punkt Security angeht, hat man natürlich wahrscheinlich sehr viele Für- und Widersprechungen.
Okay.
Also... Das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Natürlich ist es so, würde ich jetzt mehrere Prozesse parallel auf einem Betriebssystem starten, dann hätte ich natürlich da relativ wenig Security zwischen den Prozessen, oder dass die voneinander gekapselt sind. Die würden sich sehen können und sich auch beeinflussen können. Sowas wird in der Regel aber auch so natürlich produktiv nicht gemacht, insbesondere wenn es verschiedene Clients sind, die auf das und die Umgebung zugreifen. Von daher, Containers sind natürlich durch diese Linux-Mechanismen erstmal nach draußen geschützt. Man kommt da nicht ohne weiteres rein und die kommen auch nicht ohne weiteres raus.
Okay, ja.
Aber da ist wie der Disclaimer nicht ohne weiteres.
Okay,
also,
ja.
Einen Container zum Hacken, wenn du quasi bereits innerhalb des Betriebssystems bist, ist definitiv was möglich ist. Da ist natürlich eine virtuelle Maschine oder dann eine physisch getrennte Maschine, sind dann noch natürlich deutlich abgeschotteter, okay, wie diese Form der Isolation. Von daher würde ich das wahrscheinlich anders formulieren. Also Container herzugehen und sagen, mir kann nichts passieren, weil ich verwende Container, ist ziemlich sicher der falsche Ansatz. Oder das wäre ein Trugschluss. Allerdings ist es ja dann im reellen Betrieb dann oft nicht der Fall, dass jetzt Container nebeneinander laufen, wo der eine den anderen angreifen kann. Und das ist wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn ich dann einen Containerbetrieb habe, und produktive Containerbetriebe laufen meistens nicht nur mit so Standalone Container Engines wie Docker, sondern etwas, sag ich mal, robusteres wie so eine Architektur wie Kubernetes, dann muss ich solche Sicherheitsaspekte schon bedenken. Andererseits ist es dann auch so, da kommt relativ ohne weiteres kein fremder Container einfach so in die Umgebung, der dann über die anderen herfallen kann. Das heißt, die haben insoweit eine Security-Abdeckung, dass nicht jeder Container quasi den Port nebenan aufmachen kann. Die sind da schon zu. Aber sie sind kein kompletter Schutzmechanismus, um eine Anwendung abzuschotten. Und das muss einem bewusst sein, wenn man so eine Architektur aufsetzt. Das ist aber auch keine, sage ich mal, definitiv keine Verschlechterung zu einem Nativbetrieb. Da muss ich das ganz genauso machen. Und das Gleiche gilt für Container eben auch.
Das heißt, okay, wir haben jetzt mal einmal so umrissen, was Container sind,
ja,
und was die Vorteile davon sind, also warum man Container verwendet. Haben jetzt auch noch mal kurz über den Security-Aspekt gesprochen. Aber jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wie denn so ein Container tatsächlich dann aussieht, wie so ein Container aufgebaut ist. Du hast es vorhin ganz kurz angerissen, du hast vorhin kurz gesagt, man kann Linux kann man in so einzelne Aspekte unterteilen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem gerne noch mal ein bisschen detaillierter, wie ist so ein Container denn aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
Okay, ich meine, da geht es natürlich dann schon definitiv ans Eingemachte. Und ich meine, wichtig ist hierbei zum Verstehen, dass die Sachen, die was ich jetzt erkläre, und das ist auch oft, was dann Leute abschreckt, wenn das zum ersten Mal in der Schulung oder so hören, wo ich dann sage, um Container zum Verwenden, muss man das alles nicht wissen. Das ist quasi so, wie tut's unter der Haube?
Okay, ja.
Und
also wie beim Autofahren.
Ja, genau.
Ich muss das Auto nur fahren.
Naja, da ist Auto wirklich ein guter Vergleich. Ja. Ich meine, klar, sollte man von einem normalen Autohalter, Autohalterin erwarten können, dass sie wissen, wie sie tanken oder wie sie neues Öl nachfüllen. Das ist quasi so die Minimalkonfiguration vom Auto. Aber wenn jetzt
Reifen aufpumpen.
Genau, ja, das auch noch. Aber wenn der Motor einen Schaden hat, dann vielleicht nicht da hingehen und sagen, das repariere ich selber, das ist ja kein Problem. Ähnlich ist es verhältnismäßig mit den Containern auch. Und grundsätzlich war das eine gewisse Serie oder Verkettung von unterschiedlichen Technologien, die dazu geführt haben. Und das ist auch relativ interessant zum Betrachten, weil die Basisfunktionalitäten, die es braucht, um Container zum Implementieren, die waren schon im Bereich 2005, 2006 abgeschlossen. Das heißt, da war quasi die IT-Welt ready, um die Containertechnologie umzusetzen. Allerdings hat es dann bis ins Jahr 2013 gedauert, bis die mit der Firma Docker quasi okay, ja. der Weltruhm oder die große Popularität von Containern eingesetzt hat. Was da dazu gehört, sind im Endeffekt drei Basisfunktionalitäten oder teils Kernel-Funktionalitäten von Linux. Und das eine ist der sogenannte Change Root Call, mit dem ich einem gewissen Prozess einen gewissen Pfad im Verzeichnis als Root-Verzeichnis angeben kann. Das heißt, ich kann mehrere Unterverzeichnisse machen und sagen, okay, aber für diesen Prozess ist dieses Unterverzeichnis jetzt quasi wie sein Home-Verzeichnis. Das heißt, es kann da nicht drüber gehen oder woanders reinschauen, und hat quasi da drunter liegend dann seinen komplett eigenen Verzeichnisstammbaum. Dass ich quasi das war damals schon gedacht, um mehrere Prozesse parallel auf einem Rechner laufen zu lassen, aber denen quasi zumindest lightweight zum Simulieren, die haben so ihren eigenen Bereich. Dort war es natürlich noch relativ easy auszubrechen oder woanders hinzuschauen, aber zumindest konnte man die Umgebung mal vorgeben.
Das heißt also, jeder Prozess sozusagen hat sein eigenes Verzeichnis oder jeder hat seinen eigenen Bereich.
Genau, sein eigenes Verzeichnis haben sie ja sowieso, indem sie laufen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Prozess läuft in Oberverzeichnis / Unterverzeichnis an den Prozess, dann weiß der Prozess, dass er in Oberverzeichnis / Unterverzeichnis läuft.
Ja.
Und so würde er denken, in dem Verzeichnis, wo er gerade läuft, das ist das Root-Verzeichnis und alles, was da drunter läuft, ist die erste Ebene in Unterverzeichnissen. Das heißt, es sieht quasi nicht drüber und ich kann dort mehrere in der Parallele ausbreiten. Die zweite Technologie, und das ist wahrscheinlich noch die deutlich wichtigere, das sind die Linux-Namespaces. Und mit den Namespaces kann ich, weiß ich, wie der Name schon sagt, wie so einen gewissen Space für einen Prozess erschaffen und damit quasi sagen, was der mit anderen Prozessen teilt. Und das kann sein, das kann ich auf Filesystemen-Ebene machen, das kann ich auf Netzwerkebene machen und so weiter. Und damit wird eigentlich diese Kernfunktionalität von Container, diese quasi Kapselung oder vom Rest in dem Betriebssystem, wird dadurch erreicht.
Also ich habe sozusagen die Prozesse, die unterschiedlichen.
Ja.
Die kann ich halt dann beliebig einsetzen, sag ich mal, für verschiedene Dinge einfach, die ich tun möchte in meinem Container, in der Anwendung nachher.
Ja.
Und mit den Namespaces kann ich dann sozusagen Prozesse zusammenfassen oder sagen, der Prozess, also Prozess A und B sind im Namespace C. Das heißt, dadurch, dass Prozess A und B im selben Namespace sind, können sie, wenn ich möchte, miteinander interagieren.
Genau, die können sich A sehen.
Okay, ja.
Die können, das ist dann unterschiedlich. Es gibt Prozess-Namespaces, es gibt File-System-Namespaces, Netzwerk. Es ist eine relativ komplexe Sache.
Ja,
und
ja.
Also ich muss ja ehrlich sagen, die könnte ich nicht im Detail erklären.
Ja,
also soweit bin ich da selber nie vorgedrungen. Aber man kann zum einen sagen, können die sehen, können die miteinander sprechen, haben die Zugriff auf die gleiche Netzwerkadresse, haben die Zugriff auf das gleiche File-System und so weiter und so fort. Das heißt, da kann ich relativ granular trennen, wie stark gekapselt oder nicht gekapselt ein einzelner Prozess oder mehrere Prozesse sind. Und das ist ja genau das, was dann quasi dieses Contain ausmacht. Das heißt, innerhalb von dem Namespace ist das contained, mit dem der Container dann hinterher arbeitet. Und das Dritte, was das dann das Ganze abgerundet hat, das war, glaube ich, eine Erfindung so 2005, 2006. Das war damals auch stark getrieben von der Firma Google, war das sogenannte C-Groups.
Bitte? Die kennt man.
Von denen könnte man was gehört haben, auch wenn man jetzt nicht im IT-Bereich ist, genau. Und zu denen kann ich aber wirklich noch ein bisschen was sagen, auch was die Container-Technologie angeht. Die haben dann eine Komponente beigesteuert, das heißt C-Groups, oder das ist eine Abkürzung für Control Groups.
Mhm.
Und die rundet das ganze Ding noch ab, indem man über C-Groups steuern kann, wie viel Anteil an CPU und Memory ein Prozess vom Host-File-System kriegt. Das heißt, mit dem Change-Root kriege ich eine Verzeichnisstruktur oder Entkopplung auch. Mit den Namespaces kann ich auf Prozess, Netzwerk, File-System, Ebene und so weiter isolieren.
Ja.
Und mit C-Groups kann ich dann noch zusätzlich steuern, wie viel Prozessorleistung und wie viel Speicher kriegt der Prozess. Und wenn er da eben drüber hinausbricht, dann stirbt der Prozess, ja. oder kann irgendein kontrollierter Fehlermechanismus eingeleitet werden. Und das ist auch wahrscheinlich das, was in der virtuellen Maschine am ähnlichsten kommt. Ich meine, da sage ich ja auch, wie viel Anteil an CPU, Disk und Memory kriegt diese VM. So in etwa steuert es dann mit den Control Groups innerhalb eines Betriebssystems.
Ja. Also das kennt man ja, so VMs kennt man ja auch jetzt vielleicht für ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, kennt man ja von, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mac hat und man möchte irgendwie auch Windows auf seinem Mac laufen haben, dann verwendet man zum Beispiel Parallels oder was gibt's noch von
VirtualBox.
VirtualBox, um zum Beispiel dann eben eine VM mit Windows, also eine Virtual Machine mit Windows auf seinem Mac zu haben, um dann zum Beispiel irgendwelche Windows-Programme irgendwie verwenden zu können, ja. Und da ist es ja auch so, das kennt man auch, glaube ich, auch bei Parallels, kannst ja auch angeben, wie viel Arbeitsspeicher die zum Beispiel bekommen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob man doch wahrscheinlich CPU, auch wie viele Kerne man zum Beispiel
genau.
der Virtual Machine geben möchte. Und das meinst du, ist eben durch diese C-Groups, durch die Namespaces und durch die, was war's, dritte im Bunde?
Change-Root.
Change-Root, danke. Auch gegeben, weil ich eben dann sagen kann, okay, der Container bekommt so und so viel, oder die Prozesse sind es ja viel mehr, ne?
Ja.
In dem Container, oder?
Das ist eigentlich wirklich der genaue Unterschied. Also um ein Verständnis dafür aufzubauen, kann man sich dann, und man sagt, okay, ich weiß ungefähr, was eine VM ist, oder ich habe das schon mal gesehen, ist ein Container von der Perspektive schon wirklich wie eine Mini-VM.
Ja.
Nur bei dem einen, bei der VM wird halt wirklich quasi die Hardware von der Maschine virtualisiert und zugeteilt.
Okay.
Und bei einem Container wird ein einzelnes Betriebssystem virtualisiert und da eben ein Segment zugeteilt. Und gerade mit den C-Groups mache ich eben diese Form von Steuerung oder Zuteilung, die eben sehr stark da an eine VM erinnert.
Okay. Und das heißt dann mit einem Container kann ich dann oder virtualisiere ich dann nicht eine gesamte Maschine,
ja,
sondern nur ein bestimmtes Betriebssystem.
Ich schneide mir quasi ein aus dem Betriebssystem ein Stückchen raus.
Das, genau, was ich halt brauche.
Ja.
Und das ist Linux-basiert, hast du gemeint, ne?
Genau.
Okay. Und dann, und auf diesen Stückchen Betriebssystem kann ich dann eben beliebige Software laufen lassen.
Genau, und der Punkt ist halt der, deswegen hatte ich es vorhin auch gesagt, 2005, 2006 war die Technologie damit abgeschlossen, dass die theoretischen Voraussetzungen da waren. Aber Namespaces manuell zum Bedienen über Kommandozeile, das ist wirklich sehr schwierig und komplex. Also um da ein Container-ähnliches Konstrukt mir zum Erstellen, brauche ich sehr guten Low-Level-Skill, Command-Line-Fähigkeiten, dann kann ich mir das schon alles irgendwie zusammenstückeln. Aber das ist natürlich auch dann alles sehr fehleranfällig,
ja.
Weil es eben sich aus mehreren Kommandos zusammensetzt. Und das ist eben genau das, wo dann Docker hinging und sagt, okay, die schreiben jetzt eine leicht verständliche Schnittstelle, mit der ich entweder programmatisch oder per Kommandozeile draufgehen kann. Und unter der Haube wird es dann alles in Namespace, Change Root und weitere System Calls umgesetzt, die wir die ganzen Container-Aktionen quasi ausführen. Und das war natürlich dann auch das, was das so schnell so populär gemacht hat. Das haben wir vielleicht vorhin auch vergessen. Es war einfach die Einfachkeit der Handhabe.
Ja,
ich konnte
okay.
einfach sagen, auf einmal war dieser Marketplace an Container-Images da und ich kann sagen, ja, pull mir mal einen Postgres, pull mir mal einen Kafka und startet den, der kriegt den Port geöffnet, und der kriegt das Property-File und man kann da ohne Probleme verschiedene Software-Komponenten starten, ohne sich jemals groß in die Doku oder sonst was eingelesen zu haben. Also auch um Software einfach auszuprobieren und sagen, ja, das tut's für meinen Zweck, ich mache schnell einen POC. Oder dann ist es vielleicht doch nicht, dann schmeiße ich es wieder weg.
Ja.
Und das ist vielleicht wirklich auch noch ein Faktor, wo ich es gerade sage. Jeder, der eine Weile mal mit einem Computer irgendwie gearbeitet hat, wird wahrscheinlich auch das Phänomen kennen, dass die Umgebungen über eine gewisse Zeit einfach zumüllen. Ja. Also ich sammle mir, nicht nur, weil ich mir jetzt irgendwelche zu viele Sachen noch runterlade oder mir die Daten ansammle, auch oft, wenn ich Sachen installiere und hinterher wieder deinstalliere, habe ich ja oft dann das Problem, dass man vielleicht eine Deinstallation einfach fehlschlägt oder sie einfach vergesst und irgendwo werden Sachen veraltet und dümpeln in den System rum. Und das ist natürlich bei Container auch sehr elegant, weil so ein Container bringt alles mit, was er zum Laufen braucht. Also deswegen auch wieder contained, das ist self-contained. Da ist alles drin. Und wenn ich den Container stoppe oder starte oder dann lösche, dann räumt er auch alles ab.
Ja.
Das heißt, es ist quasi, der kommt aus einer Kiste, wenn wir an die Analogie zurückgehen wollen, nicht raus. Während wenn ich jetzt unter Linux, Windows, Mac oder wie immer was installiere, dann geht es in irgendeine Verzeichnisstruktur, wo in der Regel der User gar nicht weiß, wo es jetzt wirklich liegt. Wo sie am besten vielleicht auch gar nicht wissen sollten.
Ja.
Aber wenn ich es wirklich wissen will oder will es manuell dann aufräumen, dann komme ich natürlich in Teufelsküche.
Ja, und ich meine, und es hat ja auch den Effekt nachher, wenn ich nicht, wenn der Rechner zugemüllt ist oder das System zugemüllt ist, habe ich nachher Fehler oder der Rechner wird langsam.
Genau.
Irgendwas, ne? Und ja.
Von daher, in der Regel sind es dann nicht die Anwendungsfälle, die der normale Enduser hat. Also da ist Container bisher nicht vorgedrungen, vielleicht auch, weil es eben ziemlich stark Linux-basiert ist, dass es jetzt sämtliche Desktop-Anwendungen ersetzt und ich die alle in einer containerisierten Form starte. Wobei es auch schon Entwicklungen in die Richtung teilweise gibt oder technisch wäre das möglich. Sondern es sind dann wirklich viel mehr eben so Produktivsoftware in dem Umfeld, wo ich natürlich die Situation ganz genauso habe. Ich meine, ich will ja auch die Produktivmaschinen zumüllen und dann mit dem nächsten Update und dem Patch und irgendwo ist vielleicht was nicht aufgeräumt und wer macht dann quasi sauber und ich kann ja nicht jedes Mal alles wieder löschen und neu installieren, ist es da schon eine ordentliche Sache. Also, ist mir aus dem Schwabenland quasi, die Kehrwoche wird da ganz ordentlich ausgeführt.
Die Container-Kehrwoche.
Mhm.
Das gibt es dann im IT-Schwabenland, gibt es dann.
Das ist auch wirklich jetzt in dem Podcast das erste Mal, dass ich den Begriff so aufgreife, aber ich werde ihn sicher öfters verwenden. Ich glaube,
der ist echt gut.
Der ist ganz cool.
Ist echt gut. Container-Care-Woche. Okay, das heißt, vielleicht nochmal ganz kurz, die Technologie, das ist ja schon, wie du auch vorhin gesagt hast, ein bisschen komplexer, damit so ein das, was unter der Haube ist quasi von so einem Container, die gibt's schon eine ganze Weile, 2005, 2006 hast du gesagt, aber dann kam eben erst Docker mit 2013 rum, die haben das Thema groß gemacht und die haben dann sozusagen die universelle Sprache definiert für die Container, so dass dann eben jemand, eine beliebige Person nachher zum Beispiel ein bestimmtes Programm, eine bestimmte Datenbank einfach mit wenigen simplen Commands in so einem Container laufen lassen konnte und verwenden konnte.
Ganz genau.
Das heißt, auch nochmal zurück zu der Analogie vom Auto. Die haben dann quasi es ermöglicht, das Auto nachher auch leicht bedienen zu können.
Genau.
Ich kann Ölwechsel die Tür aufmachen, machen zu können vielleicht. Oder
Schlüssel reinstecken, genau. Rumdrehen. Und das funktioniert dann doch bei allen irgendwie wieder gleich.
Genau.
Oder dann aufladen.
Ja. Mittlerweile.
In neueren Varianten.
Genau. Ja. Okay, cool. Dann würde ich sagen, an der Stelle, Matthias, haben wir einen sehr, sehr guten Überblick bekommen über das Thema. Zumindest jetzt mal aus der Perspektive, was ein Container überhaupt ist, was da so die Vorteile sind und wie der so grundlegend aufgebaut ist. Und dann würde ich es auch jetzt mal, würde ich sagen, sind wir am Ende. und in unserer nächsten Folge sprechen wir dann einfach nochmal darüber, was es denn so für Softwarearchitekturen gibt, ja.
Wie setzt man es dann wirklich ein?
Genau, richtig. Ja. Wie man es nachher auch wirklich einsetzt. Dann würde ich sagen, tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis demnächst.
Bedanke mich auch fürs Zuhören.
Und natürlich,
und bitte die zweite Folge anhören, die ist auch sehr wichtig.
Sehr, sehr wichtig. Und natürlich nicht vergessen, gerne liken, teilen, bewerten und auch gerne Matthias auf Twitter, LinkedIn folgen. Die Infos findet ihr in den Shownotes.
Das war eine Folge aus dem Archiv von Not Just Coding, ursprünglich von Novatec, jetzt Teil von CGI. Danke fürs Zuhören.